FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, auch wenn Länderspielpause ist, über den FC kann immer gesprochen werden. Wir werden natürlich aber auch über ein kleines Unterthema reden, die Nationalmannschaft, die nebenbei uns natürlich auch interessiert, auch wenn aktuell kein FC-Spieler die Nationalmannschaft verstärkt. Vielleicht können wir ja den Balljungen engagieren. Also da reden wir aber gleich drüber und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich. Man kennt seine Stimme natürlich, aber man sieht ihn auch immer öfter. Sven Pistor vom WDR. Herzlich willkommen, lieber Sven.
Ja, schön hier zu sein.
Ja, wir freuen uns drauf, ne? Ja. Vor allen Dingen so eine Stimme, die man da auch kennt. Ich meine, ich bin ja ein ganz alter Radiohörer, da steht das Radio, was ich seinerzeit Da habe ich das Double mitgehört. Also als der FC das Double geholt hat, also die 29.04.08.
Habe ich eine geile Geschichte zu.
Bitte.
Übertragung beim Westdeutschen Rundfunk. Köln hat gerade die deutsche Meisterschaft geholt. Mhm. Ich war 6 Jahre alt. Wie alt warst du?
Ich war 13.
13. Und du denkst, das geht ja so weiter. Aber das ist ja klar, das war der letzte Moment in unserem Leben, ja, wo es eine deutsche Meisterschaft gab. Gerade ist der FC deutscher Meister geworden, feiert da im Volksparkstadion. Es laufen ein paar Takte Musik beim Westdeutschen Rundfunk und der Moderator, das war nicht Kurt Brumme, das war ein anderer, der an dem Tag moderiert hat. Ich meine, Kurt Brumme wird dir was sagen.
Natürlich.
Dann sagte der Original im Ton, haben wir noch Rotlicht? Also das ist die Frage, bin ich on air? Und dann sagt er, das ist der Versprecher, der so bezeichnet ist, da sagt er, Köln feiert also den Meisterscheiß.
Ja, genau.
Meisterscheiß. Und dann merkt er, oh, ich bin ja on air. Und dann wurde auf einmal von Meisterschaft geredet. Ja, der Verein ist scheinbar verflucht.
Ja, irgendwo ja. Ne? Übrigens, diese Aufnahme habe ich.
Kennst du die? Ist geil, ne?
Ja, die habe ich. Die habe ich veröffentlicht auf YouTube. Also mit dem Radio drauf. Und dann, also ich kenne die sehr gut. Deswegen, sogar die Zwischenmusik ist herausragend. Jetzt wollen wir aber den lieben Julian nicht vergessen, unseren Co-Host, der die wichtigen Zuschauerfragen auch wieder gesammelt hat von der WAZ. Herzlich willkommen, lieber Julian Witzel. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich mit euch quatschen kann.
Auch wenn du über sowas nicht mitreden kannst, ne? So
Meisterschaft. Aber ich wurde ja zumindest auf den Tag 12 Jahre später geboren.
Das stimmt.
Das hatten wir schon. Auf den Tag echt?
29.04. Ja. Ja.
Also er ist.
Und dann nochmal 8 Jahre später.
Aber das ist ja hier Vizemeisterzeit. Genau. Da bist du ja geboren.
In der Zeit, ne? Genau. Ja, 90, genau.
Selige
Zeit. Und dann 8 Jahre später auf den Tag, genau, war dann hier Oliver Held, Handspiel.
Also, da war ich im Stadion.
Ja.
Also es hat jeder gesehen, ich saß oben, das war der Kemling, war doch Schiri, ne?
Uwe Kemling, ja.
Uwe Kemling. Und ich saß da im Parkstadion, ich weiß es noch, da gab es ja wirklich diese Rolltreppen und ich saß da oben in diesem Pressebereich, Parkstadion. Wenn es heute natürlich Schalkern erzählst, die das nicht erlebt haben, die haben Tränen in den Augen, dass du da dabei bist. Ich erinnere mich auch, dass du nach dem Spiel gar nicht weggekommen bist vom Parkplatz, nach dieser Scheiße, die da passiert ist. Und alle haben es gesehen.
Alle.
Alle.
Ja.
Nur der Kemling nicht, ne?
Nee, Kemling nicht und seine 2 Assistenten auch nicht. Und naja, also ich sehe schon, wir gleiten schon direkt ab, das ist gut, das gefällt mir. Gerade so die etwas, nostalgischen Themen liegen mir ganz besonders. Wir hatten letzte Woche auch den Flohe-Talk über Heinz Flohe, den Film, den ich mit Frank Stefan gemeinsam gemacht habe. 10 Jahre alt, haben wir auch geguckt. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch an. Ist noch online, könnt ihr euch alle ansehen und anhören. Und jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, zur Aktualität. Leider, ist gerade so schön. Aber trotzdem, Deutschland, Italien, ich denke, da sollten wir schon ein paar Worte drüber verlieren. Also diese erste Halbzeit, ich habe ihm geschrieben, ich bin beeindruckt. Und das hat er, glaube ich, von mir noch nie gelesen. Okay, wir schreiben auch sonst so beim FC, aber jetzt mal ernsthaft, wie hast du es empfunden?
Ja, erste Halbzeit erinnerte mich an die erste Halbzeit gegen Schweden seinerzeit, wo Deutschland 4-0 führte. Auch da war ich im Stadion, Berliner Olympiastadion. Und das war ja Wahnsinn, wie Deutschland jetzt gegen Italien sicher kombiniert hat, wie schnell die gespielt haben, wie handlungsschnell, wie das Gegenpressing funktioniert hat. Die Italiener hatten ja gar nicht den Ball, aber die Deutschen wussten auch immer, was sie mit dem Ball zu tun haben.
Ja.
Und die spielen ja da Pässe, haben da Winkel in ihren Pässen, die unglaublich sind. Also selbst in der größten Bedrängnis können sie über Dreiecke alles sortieren, sind wieder frei und kreieren ohne Ende Torchancen. Das war unfassbar. Ich war müde, guckte das Spiel und dachte mir, okay, komm, guckst du mal. Und es hat mich richtig gehend vom Hocker gerissen. Das war der Hammer, die erste Halbzeit. Und dann kam die zweite Halbzeit, war das gleiche übrigens wie gegen Schweden. Fürs 4-0 denkst du, ey, okay, im deutschen Fußball ist die Weltherrschaft überhaupt nicht mehr zu nehmen.
Ja.
Und dann, bam, kommt Zlatan Ibrahimovic und am Ende steht es 4-4. Ich weiß ja ganz genau, wie wir da wegging. Und so fühlte ich mich da jetzt auch. Und gerade gegen Italien willst du ja als Sieger vom Platz gehen. Das tut schon weh.
Ja, ja, es war schon ärgerlich. Ne? Vor allem, weil du ja anschließend darüber auch den Weltranglistenplatz nicht, bist nicht an denen vorbeigezogen. Ne? So, das wäre noch ein i-Tüpfelchen
gewesen.
Ja,
aber die erste Halbzeit nimmt uns keiner. Also das ist, wenn die das in irgendeiner Form konserviert bekommen. Ich glaube auch, es war ja ein Bruch im Spiel als Goretzka. Den Mann müssen wir jetzt wirklich mal abfeiern. Ich finde, der hat so viel Lack bekommen im letzten Jahr. Ja,
das stimmt.
Auslaufmodell weg und so. Und mit was für einer Grandezza er diese Situation in München annimmt. Ich meine, da kriegst du ein gutes Schmerzensgeld. Der kriegt seinen Kühlschrank trotzdem voll. Ne? Nur, da geht es ja nur noch um sportliche Ziele, die solche Leute dann haben. Und wie der sich wieder reingearbeitet hat und wie wichtig der scheinbar jetzt schon wieder ist als Box-to-Box-Player. Ich hasse eigentlich die Anglizismen, aber so ist es ja.
Ja.
Und als er rausgenommen wurde, stand es, glaube ich, 1-3 und paff, paff, Dinge nahmen ihren Lauf. Ja, und dann ist es halt blöd gelaufen. Aber ich würde die zweite Halbzeit nicht überbewerten. Man sollte sich auf das Gute fokussieren. Und die erste Halbzeit war überragend.
Die war ein Traum. Also
Traum.
Die bleibt einfach auch so, wo man einfach sagt, dass die das überhaupt können, dass die in der Lage sind, das zu machen. Und da haben ja auch so Leute wie Wirtz und so weiter gefehlt.
Stimmt, ja. Wirtz und
du hast beruflich darüber berichtet? Oder?
Ja, ja. Wir waren in der Redaktion. Und hatten dann natürlich auch Print geplant, dementsprechend war es ein bisschen blöd.
Ja.
Dass die zweite Halbzeit so sich verhielt,
wie sie verlaufen ist.
Mit euch.
Da
war bitter vor euch. Ja.
Weil dann wurde halt, eigentlich sollte ja Blatt hochgemacht werden, wir hauen Italien weg und dann musstest du das alles wieder so ein bisschen ummodeln. Ne? Aber okay, war trotzdem einfach ein Erlebnis, finde ich, die erste Halbzeit, weil du hast den Italienern wirklich keine Luft zum Atmen gelassen, finde ich. Das war das Beeindruckende.
Ja, was ich ja so toll finde, Italien ist ja der Erfinder des Defensivriegels, Catenaccio, verteidigen generell, das ist, was den ja schon mit der Muttermilch ne, eingetrichtert hat und taktisch sowieso unschlagbar, die sind ja sowieso alle so gut geschult und dann die Szene zum 2-0, also ich muss ich jetzt schon wieder lachen, also das war so großartig.
Das war,
also
war das 2 oder das 3-0?
2-0
war es, ne? Mhm,
das
die
war
Ecke
die
mit dem Balljungen, ne?
Ja, genau.
Überragend.
Das ist doch...
Ich meine, wir reden in Deutschland Lamento, immer über das, was nicht funktioniert, ne?
Ja, ja.
Alles hier GroKo und um Gottes Willen und man guckt auf die Sonntagsfrage, aber es gibt ja auch Dinge, die funktionieren. Wir sind ja manchmal schnell und können Sachen richtig gut.
Ja, wir haben gute Balljungs.
Wir brauchen mehr Balljungs in Deutschland.
Ja, definitiv.
Aber hier, übrigens, wir sind ja ein FC-Podcast.
Ja, natürlich.
Aber
kommen wir auch gleich zu.
Bei Tim Kleindienst müssen wir kurz nochmal anhalten.
Ach, den hätte ich gern
gehabt. Der holt einen Elber raus, schießt ein Tor und ist ein ganz normaler Dude, wo die Leute sagen, ey, das ist aber unser Brückenkopf hin zur Nationalmannschaft, dass da wieder was entsteht von wegen, das sind ja unsere Jungs. Auf einmal wird wieder gesagt, boah, wie die Hymne singen, wie die sich identifizieren, wie die sich zerreißen für Deutschland. Ist ja, man spielt ja für Deutschland.
Natürlich,
klar. Finde ich ganz cool, die Geschichte von Tim Kleindienst.
Das sowieso. Also ich hätte den damals auch gerne gehabt. Ich glaube, da haben wir sogar mal drüber diskutiert.
Echt?
Als wir gegen Heidenheim gespielt haben.
Oh, das kann ja, jetzt
haben wir, oder ich wollte.
Oder jetzt haben wir den Rondic, weißt du?
Ja. Man kann auch reden
wir
noch.
Wir haben über so viele Spieler schon geredet, die eigentlich man hätte haben sollen, müssen. Aber Kleindienst ist einfach ein perfektes Beispiel dafür, wie viel Nagelsmann auch aus einzelnen Spielern reinholt und dass sie direkt ins System passen. Weil Füllkrug, hat man ja auch gesagt, ist auch kein Weltstürmer und hatte eine überragende Torquote in der Nationalmannschaft. Der fällt aus und direkt Kleindienst hinterher und der macht dasselbe. Also da passt einfach im Moment sehr viel. Muss man sagen. Also in der Zeit.
Sieht man ja, ne? Also das. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass Nagelsmann so einschlägt. Ich meine, die EM war ja schon relativ gut, muss man sagen. Spanien war es da auf Augenhöhe. Also das hätte auch anders ausgehen können. Also ich
Nagelsmann,
bin nicht gerade Fan von ihm, aber.
Ich war in Herzogenaurach, durfte da berichten und war bei dieser Abschlusspressekonferenz. Deutschland gerade raus, Kukurea. Wir haben alle 100 Mal das Ding, es war Hand, ist klar. So also raus. Furchtbar alles. Ein Land weint. Zu Recht auch. Und wie er da auf der Pressekonferenz selber sich seiner Tränen nicht schämte und sagt, und das ist so bitter, dass ich jetzt 2 Jahre warten, dass du 2 Jahre warten musst, um dann Weltmeister zu werden.
Ja.
Wurde er fast wieder in Deutschland kritisiert. Ich finde aber diesen Ansatz geil.
Na ja, klar.
Solche Maximalforderungen, diesen Hunger auch in die Mannschaft reinzubringen. Ich glaube, irgendwann fährst du die Ernte ein, weil die Jungs sagen sich, wie geil ist das denn? Ja,
Sven, das nennt man Ambitionen. Sachen, die ich manchmal bei einem anderen Verein vermisse. Aber
Und vor allen Dingen, ich glaube, er hat die Rolle irgendwann auch richtig angenommen. Ich glaube, für ihn war es am Anfang auch so eine Sache, so ein bisschen übergangsmäßig, aber der ist dann in dem Team, quasi ist dieses Spirit entstanden.
Ja.
Genau das, was du sagst. Dieser Hunger nach mehr. Und das spürt man jetzt, finde ich, immer mehr. Ich glaube, am Anfang war es schon so ein bisschen, dass er so reingedrängt wurde in die Rolle und nach dem Motto, ja gut, Übergang, bis der nächste Verein kommt.
Ja.
Und jetzt will er mit dem Team aber das Maximale auch erreichen.
Ja, der Beweis glaub, ja auch, ist, der Beweis ist ja, was auch den Vertrag wieder verlängert.
Genau, das musste, ja, glaube ich, erstmal wachsen. Da muss man ja auch mal in der FC-Podcast, da muss man auch mal Rudi Völler loben.
Ja, und die sind auch nicht,
ja, so, fällt schwer, aber müssen wir.
Ich glaube, es ist total wichtig, dass die Leute in Deutschland das Gefühl haben, die sind nicht abgehoben. Die machen das jetzt wirklich gerne und
genau, wegen
des Fußballs.
Ja.
Andi Rettig, der jetzt Sportdirektor da ist, der hat ja diese Sachen mit diesen Heimatvereinen der Nationalspieler gemacht, wo die dann, ne, in diesem Trainingscamp hingen dann die Fahnen von deren Heimatverein. Das war das Erste, was er denen gesagt hat. Jungs, ihr wisst doch alle, wo ihr herkommt. Dieses Andocken wieder von, es ist eine Welt, die mit der normalen, ja, nichts, ja, zu tun hat, in der die Profis, ja, leben. Aber dieses Andocken hat irgendwie geklappt und ich finde, es wird glaubwürdig gelebt. Ich freue mich darüber, weil da funktioniert Fußball dann für mich. Vieles, ja, steht, ja, irgendwie in Sachen FIFA, UEFA auf einer schiefen Ebene. Ach, ja. Da bin ich auch raus. Aber ich finde, Nationalmannschaft funktioniert gerade ganz cool. Wir sollten das genießen.
Wir sollten es, ja, wirklich, ja, genießen.
Und dann, trotzdem, dann muss man auch sagen,
muss dadurch, ich jetzt zum FC kommen.
Das kann ja dann trotzdem nochmal so ein Mini-Sommermärchen werden, dadurch, dass,
ja, ja,
dadurch, dass,
ja,
die Finalspiele jetzt auch wieder hier in Deutschland, ja, genau, sind. Ne? Das, ja, ist ja auch ein wichtiger, ja, Faktor.
Ja. Ich habe auch die anfänglichen Bedenken zur Nations League, die habe ich mittlerweile ein bisschen beiseite gelegt. Das ist mir lieber als irgendwelche Freundschaftsländerspiele gegen Usbekistan oder sowas.
Ja, ich finde die Club-WM kein Mensch.
Nee, die braucht wirklich keiner, aber die Nations League ist...
Also Dortmund braucht die aus Geldgründen.
Ja, okay,
genau,
das ist eine andere Sache.
Ja, ist ja so. Weil sie die Champions League dieses Jahr nicht
erreicht. Ja klar, 50 Millionen Festgeld, ja, ja, nimmst du ja erstmal mit. Das ist, ja, mehr als Champions League.
Okay, würden wir dazu eingeladen vom FC, würden wir auch hinfahren, aber...
als Gast, ja, ja, genau.
Ich meine, ich bin...
Als Star-Team.
Er will die ganze Zeit zum FC, merkst du?
Ja, ich bin bekannt für meinen Realismus. Ne? Übrigens, das stimmt ja auch nicht ganz. Zumindest ein bisschen FC-Beteiligung war ja schon dabei. Bissek hat ja sein Debüt gegeben.
Fast noch ein Tor geköpft.
Also er ist natürlich kein FC-Spieler mehr, aber er ist nun mal aus dem Geißbockstall entlaufen, sage ich mal. Oder man hat ihn laufen lassen. Wie gesagt, über Christian Keller reden wir noch. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und jetzt Nationalmannschaft Ende. Wir müssen zum FC kommen. Und auch da haben wir ein Spiel gesehen, nämlich ein Testspiel. Ich glaube, ich habe Leute gehört, die mir gesagt haben, ich habe schon wirklich grauenhafte Testspiele gesehen, gebe ich normalerweise auch nichts drauf. Aber das gegen Ferl, das toppt wirklich alles. Kein Problem. Ja, wir haben noch genug.
Mal hätte ich noch da.
Ja, mir fällt, weißt du, kaum redest vom Testspiel vom FC, fliegt mir das Mikro hier ab. Ey. Ja, vor allen Dingen, weil das so toll war. Dann frage ich erst mal den Julian, wenn du noch dich noch einrichten musst. Hast du es mitbekommen? Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gesehen.
Ja, ich habe es im Nachgang gesehen. Man kann ja bei dem YouTube-Dienst, kann man auch auf mal zwei stellen, dann kann man das ein bisschen durchlaufen lassen.
Ja, dann warst du nicht bewegt, oder was?
Und dann, also man sagt ja sonst immer so übertrieben, es hätte nach der ersten Halbzeit 5-1 stehen können, aber es war so.
Das muss wirklich
also es war sein. Absolut grauenhaft. Also es war eine Nichtleistung zum Quadrat. Wirklich, also
ja, ich finde 1-2 gegen den
SFR, genau. Und nach der ersten Halbzeit muss man wirklich sagen, also die hätten locker 4 Tore machen müssen. Die liefen noch 3-mal allein auf dem Tor zu.
Ja. Und der Ratschopi, da war glaube ich der Einzige, der es ein bisschen überzeugt
hat. Der hat gut gehalten, also man hat gesehen, wir haben einen guten Ersatztorwart. wenn das jetzt...
sehen wir es positiv, ja. Aber wie gesagt, im Normalfall gibst du da nicht so wahnsinnig viel drum. Testspiele sind Testspiele. Aber es passt halt. Ne? So, wir haben jetzt in den letzten Wochen teilweise auch Siege gesehen, 2 Siege hintereinander, die aber alle sehr, sehr holprig waren. Wie kommt dir der FC aktuell vor? Wenn du deine Gesamteinheit sozusagen da jetzt mal, hast jetzt richtig Raum, kannst 3 Minuten am Stück reden.
Ja, Jungs, ich bin mehr oder weniger entsetzt über den Fußball, den ich mir da angucken muss in Köln. Also das schlicht und einfach, es ist nicht so einfach zusammenzufassen. Ich finde die jüngere Geschichte in Köln einfach traurig. Da gehen immer 50.000 Leute hin. Ja. Ich bin jetzt selber 52, gehe da schon lange, 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 lange hin, habe ja auch meine Dauerkarten und setze mich da hin. Und ihr kennt das, diese ganzen Rituale, die man hat. Und es ist wirklich wahr, was Udo Lattek gesagt hat, bis zum Anpfiff, wunderbar. Und dann beginnt das Spiel. Ich nehme gerne hier so eine Fasspause. Klar.
Ja, dann beginnt das Spiel.
Und das, was ich auf dem Platz dann sehe, finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich finde, der Verein ist auch, also ich mir graut vor diesem Jahr. Du hast einen Vorstand, der nicht entlastet ist. Du weißt nicht, in was für eine Zukunft der Verein geht. Du hast, finde ich, eine Struktur, Das erinnert mich zum Teil so ein bisschen an Schalke 04, wo man sich fragt, wedelt hier nicht der Schwanz mit dem Hund bei diesem Verein? Also wo so dieses Mitspracherecht in Köln vielleicht auch noch da reinregnet, dass du zu ganz merkwürdigen Entscheidungen kommst. Aber der enge Flaschenhals beim FC ist für mich wirklich die Personalie Christian Keller. Das ist so, also ich habe dem auch selber face-to-face gesagt, wenn das ein Verein wäre, der normal funktionieren würde, hätten sie dich wahrscheinlich schon entlassen.
Dreimal. Ja,
also nach diesem, genau, das Do-or-Die-Spiel gegen Darmstadt in der Bundesliga, wo sie 0-2 zu Hause verlieren, da hast du ja auch keine Argumente mehr. Und dann sind das sozusagen die Früchte deiner Arbeit, ist es ja nicht, sondern es ist der Scherbenhaufen deiner Arbeit. Und wenn ich dann sehe, der FC hat anderthalb Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten, auf die erste Transferperiode, und kann dann einen Stürmer verpflichten, der wo alle sagen, ja, wir brauchen einen, da muss ja einer herkommen. Und dann sehe ich Imad Rondic und sehe den jetzt in den ersten Spielen, ich glaube 5 Spiele, 0 Tore, aber ich sehe auch dann auf dem Feld, wie er rumläuft. Da frage ich mich ja wirklich ernsthaft, was kann der eigentlich besser als Tigges? Das ist eine ganz einfache Frage, die ich mir dann stellen muss. Und ich finde keine Antwort. Und ich finde, wenn man so viel Zeit hat und es der Hauptberuf ist, Leute dann auszusuchen, die vielleicht direkt funktionieren sollten, und du kommst zu diesen Ergebnissen, dann sitze ich da und denke mir, im Privaten bin ich FC. Dann bin ich total frustriert. Und ich denke, okay, selbst wenn sie aufsteigen, selbst wenn, das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass du Zweiter bist mit dem Fußball, den der FC spielt, mit den Punkten. Das ist ein grausamer Fußball, ich wiederhole mich da echt gerne. Ja, wie soll das denn in der ersten Liga werden? Wie viel Spieler willst du denn eigentlich noch holen?
Ja, es ist schwierig.
Oder wie seht ihr es? Also ich bin ziemlich frustriert, was den FC angeht.
Willst du zuerst?
Ja.
Ich habe auch jede Menge.
Also das heißt frustriert, ich bin es ja gewohnt. Ja, also klar, der Fußball ist schrecklich, gebe ich dir recht.
Schrecklich,
und, ja, das ist fest.
Definitiv.
Also man kann sich im Moment nur an diesen einzelnen Ergebnissen hochziehen. Ja, und sonst, also wenn ich jetzt Anwalt von Christian Keller wäre, würde ich sagen, ich müsste mich erstmal zurückziehen und das sacken lassen, um eine richtige Antwort zu geben.
Der lässt schon die ganze Zeit sacken.
Aber nee, im Sinne von, weil ich kann da jetzt keine Gegenrede zu aufstellen, weil du hast ja recht.
Na, und also, noch eins, schön, das muss ich noch einmal nachdenken, weil du eben gesagt hast, ich hab nur 2,5 Minuten.
Ja, ich bin Radio-Mensch, ich weiß. Wir können noch ewig weitermachen.
Ihr erinnert euch an die Choreo von Düsseldorf noch. Das ist für mich, das ist ja jetzt schon längst wieder vom Tisch. Das ist ja alles so schnelllebig, da rede ich ja kein Mensch mehr drüber. Ich war im Stadion und ich war entsetzt, als ich das gesehen habe, was da in der Südkurve, wir reden in Deutschland über Probleme mit, also in der Gesetzgebung wird über Messer geredet, wir haben ja riesen Messerprobleme im öffentlichen Raum in Deutschland.
Ja.
Und dann wird das Ding, aber über den Schreibtisch von ihm, der eigentlich für Sport zuständig wäre, aber weil eben er jetzt auch den Bereich übernommen hat, verantwortlich.
Dann will ich am liebsten alles machen.
Naja. Exakt. Und das wird dann genehmigt mit der Musik. Und ich bin mit meinem Sohn, wir gucken das an. Und mein Sohn fand das erstmal so gar nicht so schlimm. Ich habe gesagt, das ist schlimm. Und dann haben wir darüber diskutiert, ich musste das für ihn einordnen. Ich fand, das war für diesen Verein absolut unwürdig. Und auch das war für mich fast ein Entlassungsgrund, zu sagen, dass du das genehmigt hast mit dieser Musik, in dieser Situation in Deutschland, zeigt, dass du mit diesem Amt überfordert bist. Das kannst das kann man nicht machen. Und das Thema ist schon weg. Und das finde ich schon wieder skandalös. So schnell nehme ich die Zeit mittlerweile.
Die ist extrem schnell.
Wie seht ihr das?
Ja, also jetzt erstmal zum Sport. Also die Messerthematik, bin ich deiner Meinung.
100,
also das hätte man nicht zulassen dürfen.
Nein.
Ist für mich. Ich schränke es in der Form nicht ein. Aber ich bin mehr oder weniger schon lange auf dem Trip. Wie kann man den Mann, der offensichtlich mit diesem Amt nicht klarkommt, der sicher gute Ansätze hat, der sicher auch von den Ideen her und von der Rhetorik durchaus überzeugen weiß, das kann er ja. Ne? Aber in solchen Momenten beweist er, dass er überfordert ist. Er lässt es einfach durchlaufen, in dem Moment lässt er es durchlaufen und dann lässt er auf der anderen Seite die sportliche Expertise komplett vermissen. Ich bin ja komplett bei dir, 1,5 Jahre Zeit gehabt. Und dann wird immer wieder behauptet, ihr wisst ja, es ist ja auch wahnsinnig schwierig, der Markt ist schwierig. Und das habe ich hier auch schon gesagt, auch wenn andere Experten da waren. Ganz klar gesagt, Junge, wenn es dir zu schwer ist, dann lass es sein. Das ist dann eben nicht dein Job.
Ja, Gazzi ist ja jetzt auch nicht bislang eine absolute Lichtgestalter auf dem Flügel.
Da ist vielleicht auch ein bisschen, also der ist noch einer, wo ich sagen würde, der macht zumindest vom Datenblatt her Sinn.
Ich frage mich immer, aber ist der eigentlich schnell? Sollte man auf der Position ja sein?
Sollte man sein.
Das habe ich mich auch schon gefragt.
Ernsthaft, so was Einfaches frage ich mich.
Aber was viel wichtiger ist in meinen Augen oder was die Sache ja so schlimm macht, ist, dass wir einen Vorstand haben, der eine lame duck ist, der sich darum nicht mehr bemüht, der Keller in Keller, alles in Keller auf Keller gesetzt hat und Keller immer weitermachen lässt. Und der Witz ist ja, er muss ja jetzt auch, egal wie es ausgeht, der FC steigt auf oder der FC bleibt in der zweiten Liga, die nächsten Transfers wieder schultern. Genau,
du musst jetzt den Sommer
vorbereiten. Und das geht in meinen Augen gar nicht. Also von daher, ich bin mit der ganzen Situation im Moment, mache ich mir allergrößte Sorgen.
Absolut, muss man sich auch.
Eigentlich musst du mit dieser Mannschaft aufsteigen. Wir haben ja auch ein Trainerproblem, ne? Und den hat aber auch Keller geholt. Also ich finde den Trainer...
Warum hast du das? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Doch, aber er kriegt diese Mannschaft ja nicht in dem Sinne hin, sage ich mal. Mhm. Dass sie spielerisch auch das umsetzen kann, was sie zumindest laut dem, was wir an Spielern zur Verfügung haben, schaffen kann. Mhm. Und dauerhaft hat sie scheinbar auch kein Selbstbewusstsein. Er nimmt zu wenig Einfluss auf sie. Das ist ja jetzt echt mal aufgefallen, als er mal dreimal gewechselt hat. Das erste Mal überhaupt, dass das hätte er schon zigmal machen müssen. Also weil er teilweise auch unheimlich oft die falsche Aufstellung auf den Platz jagt, sie dann aber nicht korrigiert oder sehr spät oder manchmal erst in den Schlussminuten wechselt. Mhm. Also wir hatten ja schon Spiele, da hat er im Prinzip erst so 10 Minuten Verschluss den ersten Wechsel getätigt oder 12 Minuten Verschluss. Mhm. Und dann noch einen in der 92. und der 90 plus 7 noch einen gebracht. Was soll das bitte bringen? Ja, und das sind so viele Dinge, die da momentan
auch. Du bist bei dieser Keller-Auflistung und die geht ja mittlerweile lang zurück. Der ist ja schon lang in Köln. Der und du war ja auch schon jetzt nicht mehr über Timo Schulz. In einer Situation, wo du vielleicht noch eine Saison hättest retten können, wo man ganz netter, Timo Schulz habe ich ja auch kennengelernt und schätzen gelernt als Mensch, aber er war für diesen Verein der falsche Mann. Das ist einfach so.
Ja, ja.
Aber es sprach auch nicht so vieles für ihn. Er hatte ja irgendwie in Basel eine sehr wirre Station. Und vorher auf St. Pauli war er eben einer, der aus der Mannschaft heraus dann
gewachsen ist. Vor allem auch noch nie selber
Bundesliga trainiert. Er hat noch keine wirklichen Meriten verdient und so gezeigt. Ja. Ich kann mich auf neue Situationen einstellen, wie jetzt Hecking in Bochum. Wo du weißt, du holst Hecking, der weiß erstmal, wie man so ein Ding befriedet. In der Situation, ich meine, das ist jetzt alles vergossene Milch und liegt in der Vergangenheit. Aber als es wirklich darum ging, boah, wie kriegen wir hier einen FC irgendwie gerettet? Und ein Friedhelm Funkel sitzt in Neuss, ja, wo ich mich sowieso frage, warum Schalke da nicht längst angerufen hat. Ja? Nein, die einfach wissen, wie sowas funktioniert und das nicht zu machen. Das finde ich fahrlässig.
Ja, also das ist finde ich fahrlässig. Also man tut ja nichts, das ist ja das Schlimme. Und verkauft diese Kontinuität als Kontinuität, die es ja auch ist, aber Kontinuität und nur um der Kontinuität wegen, kann es am Ende auch nicht sein. Wenn du kontinuierlich nicht Leistung bringst und allein der Abstieg hätte ja gar nicht sein dürfen, da hättest du ja schon reagieren müssen. Da war ja schon bekannt, wir könnten eventuell eine Transfersperre kriegen. Wir müssen uns darauf vorbereiten.
Aber auch darüber haben wir uns unterhalten. Ihr werdet da auch am FC dran gewesen sein. Alles. Die juristische Einschätzung war, die werden uns nicht sperren, wir werden vom KAS Recht bekommen. Mhm. Also selbst wenn wir von der FIFA einen draufgebraten kriegen, KAS hat ja keinen 5 Minuten draufgeklappt. Er hat gesagt, ja klar, bestätigen wir. Mhm. Aber die juristische Einschätzung war eine Fehleinschätzung mit der Sperre.
Ja.
Und das war auch Sache von natürlich Keller. Das war einfach so.
Zumindest in der Nachbearbeitung.
100%, ja aber auch, er sagt, aber vorher gab es ein kleines Zeitfenster, wo man hätte reagieren können, was sie nicht gemacht haben.
Ja, auch nicht gemacht. Also wenn man die Achse jetzt nochmal, also da kommt so viel
passt zusammen. Passt gar nicht auf den Tisch hier.
Also das, und von daher ist es für mich absolut unverständlich, dass da nicht reagiert wird. Und eigentlich, jetzt haue ich echt mal einen raus. Normalerweise müsstest du eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, müsstest einen neuen Vorstand wählen, die müssen eigentlich zum Rücktritt gezwungen werden, weil sie ja nichts tun. Die machen ja nichts mehr. Die halten sich zurück, gucken, ja, vielleicht kann einer von denen noch in einem neuen Team mitmachen, also das jetzige Vorstandstrio, aber da tut sich gar nichts. Und aber dementsprechend kann Keller weiter schalten und walten, wie er will. Und das tut der auch.
Was ist denn das? Ich meine, was meint ihr, Keller, als Mann des aktuellen Präsidiums, des Vorstands. Was ist das Kalkül dahinter? Könnte ein Gedanke der sein, wir lassen den drin, wenn es nicht läuft, stürzen sich alle auf den und nicht auf uns? Könnte das ein Kalkül sein?
Ich glaube, sie waren wirklich von ihm überzeugt. Ich habe damals mit Eckhard Sauren, der war auch hier, haben wir also der Vizepräsident des ersten FC Köln, er hat in solchen, auch off the record dann, das, ich werde jetzt nicht die Einzelheiten sagen, aber er hat ganz klar gesagt, er ist super überzeugt, Christian Keller, ich sag jetzt mal mit meinen Worten, ist der Heilsbringer. Also so in der Art. Und ich, naja, bin ich mal gespannt. Dann kamen die ersten Mitgliederversammlungen, wo er mal länger am Stück geredet hat. Und ich habe, ich kann ihn verstehen, er kann gut reden. Wie er sich mitteilt. Was er sagt, ist ja auch nicht falsch. Er sagt zum Beispiel, der 1. FC Köln müsste allein schon qua Größe zu den Top 5 der Bundesliga gehören. Und das ist ja so. Ne? Also wir sind Mitgliederstärkste, fünftstärkste mittlerweile, haben uns Frankfurt, glaube ich, überholt. Aber es ist, der FC ist einfach ein großer Verein, ein Großverein in Deutschland, der mehr verdient hat als das, was er sportlich jetzt hier bietet. Aber es kommt halt immer wieder auf dasselbe raus. Sportpolitik siehst du immer irgendwann auf dem Rasen. Und was wir auf dem Rasen sehen, ist das, was wir sportpolitisch vorgegeben haben. Das dauert immer ein bisschen, aber das siehst du immer, hat sich all die Jahre bestätigt. Und seit 30 Jahren versagt dieser Verein vor sich hin. Immer mal wieder mit Highlights, klar. Aber sie kriegen es einfach nicht hin, wieder mal zumindest 10 Jahre am Stück mal wieder in die Bundesliga zu gehören.
Weil ihr seid ja wirklich noch mehr in den Details drin. Seid ihr denn dann überzeugt von der Zusammensetzung und wie er sich zusammensetzt und wie er gewählt wird von diesem wirklich wichtigen Mitgliederbeirat?
Willst du mal was sagen? Ich habe schon so viel gesagt. Ich rede mich eh gerade.
Da kann ich zum Thema Mitgliederbeirat kann ich wirklich gar nichts sagen, weil ich die Person null kenne und ich generell von diesem Mitgliederbeirat als solches auch nichts halte.
Ja gut, aber der hat ja Vorschlagsrecht für den Vorstand.
Ja, ja.
Extrem wichtiges Organ.
Meiner Meinung nach ist dieses Organ nicht, also ist, wie viele erfolgreiche Vereine haben so ein Organ und diese Großvereine?
Nee, gar nicht.
Eben.
Nein, das kann nicht funktionieren. Eben. Die lesen auch den Kicker und die werden, also wenn die Zusammensetzung ist ja, ein paar kommen zu dieser Mitgliederversammlung und dann wird dieses bestimmt. Und ich glaube, aus einer Fangemeinschaft kommen, glaube ich, 8 oder 9.
Aus der Südkurve.
Genau. Südkurve e.V., ja.
Südkurve e.V.
Ja, das meinte ich eben mit wedelt der Schwanz mit dem Hund.
Ja, ja.
Und beim FC habe ich eindeutig den Eindruck. Und solange das so ist, meine These, ist das wunderbar, dann gehe ich da hin und trinke mir da an der Jahnwiese, wo ich schon als Kind mit meinem Papa Fußball gespielt habe, trinke ich mir mein Bierchen, gucke mir das Spiel an, aber dann spiele ich halt vielleicht auch irgendwann mal in der Liga gegen den SC Fern.
Ja,
ist so.
Ist ja nicht mehr weit auseinander.
Ja, nein.
Auch einer der Gründe.
So ehrlich muss man sich machen.
Ja,
also
ja, klar.
Ahnung von Fußball. Ich bin jetzt seit wirklich langer, langer Zeit Sportjournalist und ich würde sagen, ich bin immer noch interessierter Laie. Also ich beobachte das, ich versuche da irgendwie schon Dinge zu erkennen, Strukturen zu erkennen und vielleicht aufzubereiten. Aber wie soll ich denn die Kompetenz haben, wenn ich sonst irgendwo arbeite in einem Mitgliederbeirat beim Recruiting eines Vorstands, der vielleicht dann entscheidet, welche Geschäftsführer geholt werden? Wie soll das denn funktionieren? Würde ich mir selber ja noch nicht mal zutrauen.
Also die ganze Sache mit dem Mitgliederrat, ich habe da von Anfang an mitverfolgt. Ich war, ich betone das, ein wirklich großer Verfechter dieser Geschichte. Das hatte natürlich auch ein Stück weit mit Verzweiflung zu tun. Weil alles andere ja vorher auch nicht funktioniert hat. Ne? Also wir haben eben über die glorreichen Zeiten gesprochen, da komme ich ja her. Das ist auch vielleicht manchmal, um eurer Generation das zu erklären, du bist als Erfolgsfan groß geworden. Der FC war eine Nummer in Europa. Also das war wirklich einer der Top-Vereine in Europa. Nicht ganz oben, aber immerhin so, ich sag mal so, ab Platz 10 auch so etwa kannst du den FC einordnen. Wenn nicht sogar in manchen Jahren ein bisschen höher. Also von daher, ich kann es immer noch nicht akzeptieren, dass aus uns ein Fahrstuhlverein geworden ist. Ein Kirmesclub, der sich mehr oder weniger über die Folklore irgendwie größer macht, der die Folklore immer wieder nach außen hängt, immer dieses spürbar anders, immer dieses noch Karnevals, wir machen da noch mit, wir gehen noch da im Karnevalszug mit.
Ja, Jungs, die Welt wartet nicht auf uns.
Ja, ich will aber sportliche Ambitionen.
Aber so ist es.
Und die sehe ich beim FC
kaum. Man ist sich selbst genug irgendwie.
Ja. Und jetzt kommen wir noch mal zum Mitgliederrat zurück. Der Mitgliederrat war eine gute Idee, weil man das Gefühl hatte, man muss jetzt mal aus der Mitgliedschaft versuchen, das Ganze aufzubrechen, dass hier irgendein Ex-Spieler wieder das Sagen hat, der auf gut Deutsch gesagt nicht weiß, wie er überhaupt einen Verein führen soll. Damit ist jetzt gar nicht mal groß Wolfgang Overhardt gemeint, so generell. Dass man das Gefühl hatte, dass hier nur Leute da sind, die beim 1. FC Köln sehen, dass sie eine schöne Visitenkarte spazieren tragen, die ja sich profilieren, aber letztendlich dem Verein nicht wahnsinnig viel bringen. Und da dachte man, dieser Mitgliederrat wäre eine gute Sache. Und wir hatten gute Mitgliederräte, das muss ich klar sagen. Das hat sich auch mit der Zeit immer weiter verselbstständigt. Und mittlerweile ist es in meinen Augen wieder eher so ein Ding geworden, das eher behindert. Weil
ja, jetzt, massiv, weil
wir sehen es ja jetzt.
Sehr, sehr mächtiges Organ im Verein.
Ja.
Klingt immer ein bisschen süß, aber ist sehr mächtig.
Ja, und die müssen eigentlich jetzt auf die Barrikaden
gehen. Wie heißt die Südkurve e.V. oder was?
Südkurve e.V. ist jetzt so die Gruppierung, die sich mehr mehr oder weniger über die Wahlen, über diese Mitgliederratswahlen jetzt.
Aber wie viele Positionen? 8 von 11 Positionen?
Ja, ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf.
So, also eine e.V. aus der Fanschaft stellt, sagen wir mal, schätzungsweise 8 von 11 Positionen, wenn darüber abgestimmt wird, kommen wir vielleicht auch noch zu, jetzt kommt ja wahrscheinlich oder möglicherweise eine Frau als Präsident oder als Vorstandsvorsitzende.
Also zumindest sind sie jetzt
im Gespräch. Wird jetzt gespielt in den Medien. Aber 8 von 1 e.V. sitzen dann, wie wir jetzt hier auch, bei einer Diskussion und beratschlagen, wen sie denn jetzt vorschlagen für den Vorstand. Das ist elementar.
Ja.
Und da haben wir eine e.V., Leute, da habe ich ein logisches Problem.
Ja.
Das kreuzt mein Demokratieverständnis.
Ja, das ist ein bisschen.
Aber deswegen weiß er auch, warum Keller das einfach so hat durchwinken lassen. Das, ne?
Da kommen wir wieder
die zu. Choreo.
Das ist nur wieder der Choreo.
Ist ja quasi.
Ja, aber
Quadratur des
Kreises. Aber ist das dann richtig?
Nee, warum nicht?
Man muss doch, wenn etwas falsch ist, aufstehen und sagen, das ist falsch. Oder nicht?
Ja, das müssten dann die Mitglieder machen, die halt nicht da involviert sind und die,
genau.
Die gehen aber halt nicht zu der zur
Mitgliederversammlung und sowas. Ne? Das ist halt geben das. Müssen bei der Choreo. Hätte es geben müssen.
Also ich glaube, viele, das haben ja auch viele nicht gut gefunden und man, es gab auch einen
Wochen,
aber ich habe es nicht, ich war nicht da an dem Tag.
Ja.
Aber so was ich gehört habe, fanden es viele halt auch nicht besonders gelungen. Ne? Andere wiederum finden es wieder toll, warum auch immer.
Fortuna der Göttin ein Messer an die Kehle zu halten. Das ist toll.
Ja,
ich kann das mit nichts beschönigen.
Nee, gefällt mir auch nicht. Mir hat es auch nicht gefallen und von daher...
Ich muss nur einmal noch einhaken, das Thema außerordentliche Mitgliederversammlung. Dann hätte man meiner Meinung nach zu Beginn der Saison oder vor der Saison aufstehen müssen, weil jetzt ist der gänzlich falsche Zeitpunkt
dafür. Ja, jetzt bist du in der Endphase der
Saison. Also du bist in der Endphase der Saison, du bist im Aufstiegskampf, du hast das eine sehr realistische... Also du kannst schon damit rechnen, dass du aufsteigst. Was würde das zu dem Zeitpunkt jetzt bringen?
Nee, aber auf der anderen Seite,
wann wird
es passen? Also das ist...
Ja, und dann bist du aber, dann hast du wieder Christian Keller, der immer noch meint, er könnte Transfers tätigen. Und meines Erachtens hat er deutlich bewiesen, dass er das nicht richtig kann. Also er von der Technik macht das, glaube ich, aber...
Er
hat einfach keine Händchen.
Punkt. Er hatte ja jetzt auch ein recht großes Kicker-Interview hier mit Jim Decker, der war ja auch zuletzt noch wieder bei uns. Da hat er auch sehr viel gesagt oder viel geredet und wenig gesagt. So ein bisschen die Kunst des Christian Keller, muss man ja sagen. Ne?
Ja, also ich meine, wir sind natürlich eine ähnliche Meinung haben. Es wäre jetzt gut, ihn am Tisch zu haben. Es wirkt ja dann so ein bisschen wie Schulkeile, liegt eh schon einer am Boden und dann. Aber es spricht einfach auch zu der. Also am Ende, ich mag ihn als Mensch, ich habe ihn kennengelernt und er ist einer. Dem kannst du auch ins Gesicht sagen, was ich euch eben erzählt habe. Habe ich ihm erzählt. Ich sagte, normalerweise wärst du entlassen. Er sagte, du siehst es aber negativ. Und dann konnten wir darüber diskutieren und er nimmt mir das nicht persönlich übel, sondern er wird am Ende sagen, hey, das ist Mathematik und ich gucke auf die Tabelle und wie ist meine Entwicklungskurve hier? Und er wird dann eigentlich zustimmen, so viel kann ich nicht richtig
machen. Ja, aber
er hat auch kein Glück gehabt mit seiner Entscheidung. Vielleicht kann man es auch so sehen. Nur mir fällt kein Transfer ein, nicht einer, wo ich sage, das hat aber gefunzt.
Chapeau.
Jeff Chapeau.
Ich meine, so ein bisschen auch sein, ich finde ihn auch sympathisch und vieles, glaube ich, macht er auch richtig, aber gerade jetzt im Interview kam wieder raus, dass sein Ansatz als solcher ist einfach falsch. Weil er sagte, vieles, was im Hintergrund läuft, das haben wir auf gutem Wege gebracht. Jetzt müsste noch das Sportliche hinzukommen. Falsch. Es muss ja immer anders
sein. Ja, natürlich.
Es muss ja immer der Weg sein.
Alles gleichzeitig.
Genau, alles gleichzeitig.
Und
in erster Linie muss aber auch erstmal die Außenfassade gut aussehen. Weil er sagt ja, vieles im Hintergrund läuft gut. Nein, du musst ja erstmal immer in der Liga bleiben. Und dieser Abstieg wurde von ihm natürlich schon irgendwo in Kauf genommen.
Es läuft ja so viel im Hintergrund gut, dass der Rejek dann irgendwie auch nicht mehr da reinpasste. Also es ist, ich glaube, im Geisbergheim selbst knirscht es auch gewaltig.
Ja, Kompetenzgerangel. Ne? Klar, die haben 3 Geschäftsführer. Ne? Der eine macht Finanzen, der eine macht Sport und der dritte war eben Rejek, der das Marketing macht. Ich glaube,
die waren noch per Sie auch, ne?
Ich glaube ja. Also das können die von mir so sein.
Für dich immer noch Eden.
Ja, Sie Arschloch, ne?
Ja.
Also bei Netz und Helling hat das ja funktioniert, aber ich glaube, das war ja hier nur Show. Aber wie auch immer, es war, das passt halt nicht. Ne?
Ja.
Und Keller will ja alles machen. Er will ja wirklich alles machen. Ja. Wir haben ja vor Wochen mal diskutiert, ob es vielleicht sinnvoll, das, was Keller hat, wäre vielleicht gar nicht so schlecht für einen Leiter Geisbergheim gesamt oder was auch immer. Nur er darf nichts mit Sport zu tun haben. Also, das Spiel ist kein Problem.
Das Spiel ist so wie Fußballverein, aber ja.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Also es geht eher darum, dass du jemanden brauchst, der die Transfers kann. Und einen, wir hatten sowas ja mal, so einen Sportdirektor, ne? Wie hieß er nochmal? Ehrlich, ne? Also,
das, Frank Ehrlich.
Ja, ja. Der hat doch mehr oder weniger dann das eigentlich gemanagt.
Ehrlicherweise als Übergangsmann, ne? Auch Jörg Jakobs, der auch relativ viele gute Transfers gemacht hat.
Ja, aber den musste man ja rausschmeißen. Irgendeiner musste ja schuld sein an der Potocznik-Sache. Ne?
Und ja.
Also, das ist auch wieder, auch das zeugt wieder von schlechter Führung. All das, was wir hier haben, ist ein Ergebnis schlechter Führung. Und zwar seit mittlerweile Dekaden. Also ich würde gerne Sven Pistor hören, mir den ersten FC Köln zumindest einen Titel, sagen wir mal Pokalsieg, ne, so, und dann mit dem Radio nochmal, Mensch Sven, kannst du das nicht irgendwie möglich machen, oder naja, der FC.
Jungs, ey, das ist...
Also der Weg ins Finale wäre dieses Jahr schon geebnet gewesen, ne?
Ja, haben wir
beste Spiel,
ne, der Saison.
Pech gehabt. Beste Spiel der Saison, jetzt wärst du nächste Woche nach Bielefeld gefahren, aber ja.
Also da muss ich auch sagen, ich meine, on air habe ich ja immer, ist auch richtig so, meine Neutralität, und das schaffen wir alle, egal. Also jeder kommt ja irgendwo her, aber das Ding gegen Leverkusen hat schon wehgetan. Das muss ich mal einen Tag sacken lassen, das ging auch nicht so. Ich habe einen Kumpel, der ist Leverkusen-Fan, und wir haben telefoniert, ich merke selbst am Tag danach. Nee, gibt ja viele.
Ja, leider.
Aber ich hab gesagt, Steff, tut mir leid, aber lass uns heute nicht telefonieren, bringt nichts.
Steff Engels.
Nee, mit dem
ich nächste Woche golfen.
Ja, schön
Ruf. Ja, absolut, das ist ja netter. Aber das hat wehgetan. Nee, das wäre ja der einzige Wettbewerb, wo man sagt, okay, wir zu Lebzeiten vielleicht nochmal in Berlin. Ich bin ja jedes Jahr da, ich habe ja bei WDR 2 dieses Alle gegen Pisto Spiel. Ich bin ja so schlecht im Tippspiel. Aber ich darf immer mitfahren. Und dann bist du jedes Mal da und denkst, ja, was wäre denn, wenn Köln mal im Pokalfinale hier in Berlin wäre.
Das wäre eine Völkerwanderung.
Ohne Scheiß, dann kann ich sterben.
Ja, ja.
Also,
ich war letztes Jahr auch da, also wie du ja jedes Jahr, aber da war ich auch beruflich dann da, und da habe ich halt gesehen, was Lautern da abgezogen hat.
Das war irre, ne?
Und sowas, man könnte sich das ja genauso beim FC vorstellen, halt auch alle in Rot, dann auch eine, da zum Beispiel eine unfassbare Choreo, fand ich.
Von Lautern, die war irre.
Ja. Also
diesen Rauch und
diese Teufelskochtopf, das war...
Ja, oder auch Eintracht Frankfurt habe ich da gesehen. Ja. Frankfurt ist ein super Beispiel für Köln.
Ja, klar.
Auch die Diva vom Main, irre mit Gremien und ich weiß nicht was, aber die haben sich wirklich, im Krösche natürlich auch einen super Sportdirektor oder Manager da geholt, und die haben eben, genau wie Stuttgart auch, so dieses Trampolin erwischt und dann mutig weitergegangen, aber mit der ganz kleinen Kompetenzmannschaft wirklich gearbeitet. Ja,
und das schon seit Jahren.
Und halt, auch eine starke Führung, die sich ja nicht reinquatschen lässt. Die hatten in Stuttgart ja auch Riesenprobleme da in ihren Gremien, ne?
Ja,
mit dem Präsidenten. Keine Ahnung, aber dann haben sie sich gerade gemacht und gesagt, Moment, aber das darf nicht an die Mannschaft ran, nicht an unser wirkliches Kerngeschäft. Genauso in Frankfurt. Das sind die Vereine, an denen sich Köln orientieren sollte.
So, die Frankfurter haben das, meinen Augen, Sven, richtig gemacht, dass sie da auch die Euroleague ernst genommen haben und als Ambition, als Chance gesehen haben und nicht als, um Gottes Willen, 7 Vereine sind abgestiegen, wenn sie in die Euroleague gekommen sind. Das war ja beim FC.
Und klare DNA. Auch
sich wirklich
verschrieben auf, wir sind eine internationale Mannschaft, das ist ja, die haben sich für sich eine klare DNA da entwickelt in der Offensive seit Jahren. Ich weiß nicht, wie die es schaffen. Sie sind immer gefährlich so und immer gute Spieler und sehr international.
Gutes Scouting gehabt. Ne? Also
muss und dann, ich war bei diesem Pokalfinale gegen Bayern, als sie da, ich glaube, 3-1 gewonnen haben.
Ja. Der Jubellauf von Gacinovic. Ja, Wahnsinn.
Ich stand im Frankfurter Block.
Da standen
Jungs. Ja. Die hatten nur Oberarme, wie ich Oberschenkel. Ne? Ja. Aber zum Glück war alles gut. Ne? Ja. Und die Jungs mit dem Schlapphut. So, ne?
Ja.
Ich mag das ja, ich mag Straße. Ne? Da war ich da, das war einer der schönsten Fußballabende für mich, obwohl es war halt dann Frankfurt, nicht der FC, aber war geil.
Ne? Ja, man stellt sich an dem Moment vor, das könnten wir auch haben.
Aber das sind die Beispiele. Guckt nach Stuttgart, guckt nach Frankfurt. Das sind auch verrückte Vereine, aber die schaffen es irgendwie.
Und das hat aber auch, da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, und da bin ich nicht alleine. Ich weiß, dass in der Szene wirklich diese Ambitionslosigkeit, dieses irgendwie in der Liga bleiben, dieses irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so das, die Folklore in den Vordergrund zu stellen. Versteht mich nicht falsch, ich finde die Hymne auch toll, aber als wir Meister wurden, hatten wir keine. Also, also die hat natürlich alles bereichert, aber ich finde, wir machen immer einen Touch zu viel.
Ja.
Und sonst hat sich auch wieder
Spiel doch erstmal gut Fußball, dann kommt der Rest. Ja. Aber spiel erstmal gut Fußball.
Ja,
es ist das Produkt.
Ja, genau.
Wenn du Nivea holst, dann ist die Dose zwar schön, aber dann musst du, egal welche Produkte jetzt. Ne?
War doch immer.
Das Produkt ist wichtig.
Ja. Bist du Markenbotschafter?
Nein, nein. Nein, Entschuldigung, ich dachte, es gibt so viele andere Cremes. Nee,
das ist, aber, nein, das ist so gut.
Die gibt es ja schon seit, ich glaube, 20er Jahren.
Ja,
über 100 Jahre gibt es
die. Selbst in unserer Kindheit gab es die schon.
Ganz so. Also. Am Ende ist das Produkt wichtig und dann kommt der Rest. Und beim FC habe ich den Eindruck, es ist alles andere, aber das Produkt ist es.
Das ist so generell ein Problem und da müsste man mal ran. Also für mich,
da sind wir uns ja einig, Mann.
Ja, und vor allem, mir ist auch völlig egal, wer den Verein führt. Ob das Männlein, Weiblein, sonst was ist.
Ich will Kompetenz sehen. Immer egal.
Ich will Kompetenz sehen. Ich will Leute, die einfach sagen, ich will mich, jetzt könnte ich hier mit dem Franz-Krämer-Spruch bringen, wer will mit mir deutscher Meister werden? Okay, das war damals übrigens eine ziemliche Frechheit, das zu sagen. Mhm. Das waren ein Zweitklassiger und ein Drittklassiger Verein, die haben fusioniert und der redet von deutschen Meisterschaft. Die haben den ja alle angeguckt, ob er dann alle auf dem Christbaum hat. Aber am Ende, 14 Jahre später, war es. Das ist verhältnismäßig wenig nach der Gründung. 48 gegründet, also neu gegründet aus den beiden
vorherigen Vereinen. Ich habe mich ja mit Wolfgang Oberath lange über den unterhalten.
Ja,
das muss ja ein Wahnsinnsvisionär gewesen sein.
Ja, und sowas brauchst du natürlich moderne, heute, aus der heutigen Zeit. Aber so einen brauchst du, aber.
Ja, wer hat das alles geregelt? Also ich meine, das hat er auch bei der Gründung der Bundesliga ganz gut geregelt irgendwie, dass er vielleicht auch die Aachener nicht in der Liga hatte. Und
muss die Alemannia.
Ja, das war natürlich, Krämer war auch mit allen Abwassern gewaschen. Ne?
Ja,
aber
ja,
musst du wahrscheinlich auch sein. Ne?
Musst du sein.
Und also jetzt nicht im negativen Sinne, aber schon ein Schlingel. Ne?
Ja, hat sich aber sportlich dann auch gezeigt, dass es aber der richtige
positiv, Weg positiv war. Nicht, dass es einen falschen Hals kommt.
Nein, nein, um Gottes Willen. Aber das fehlt, also auf gut Deutsch gesagt, fehlt eine Persönlichkeit, die diesen ersten FC Köln die richtige Richtung weist. Ich habe immer das Gefühl, wir werden nur verwaltet. Also die drei, die jetzt, ich kenne sie ja persönlich, die waren ja auch bei mir, haben sich da vorgestellt beim Stammtisch. Honorige Geschäftsleute, da ist ja überhaupt nichts gegen zu sagen grundsätzlich. Ich habe auch nichts persönlich gegen die. Nur es sind in meinen Augen keine Leute, die den FC nach vorne bringen.
Du meinst den jetzigen
Vorstand.
Ja,
hat er ja auch unter Beweis gestellt, dass es nicht richtig funktioniert.
Ja, keiner kommt aus dem Fußball.
Nee.
Keiner kommt aus dem Fußball. Ich finde, das ist etwas, was nicht geht.
Also zumindest solltest du Leute da haben, die das Geschäft auch kennen, die soll ich sagen, auch ihre Einflüsse, die auch sagen können, wie das hier, wie Vertragsverhandlungen laufen.
Nein, 100%.
Wie das Fußballbusiness überhaupt läuft.
Also, du bist ein Autokonzern, du hast einen Vorstand. Da musst du doch einen haben, der mit den Mechanikern auch reden kann im Zweifel. Ja. Du musst doch Kenne von deinem Produkt haben, dass du in deiner Präsidiumssitzung einen hast, der sagt, ja Moment, so könnt ihr es nicht sehen, weil der kurz die Lage aus dem Alltagsgeschäft erklären kann. Natürlich muss da einer aus dem Fußball kommen.
Beste Beispiel, Albert Kaspers, Ford, honoriger Mann, hat bei Ford auch im Blaumann angefangen.
Ja.
Irgendwann ist er an die Spitze des Konzerns gekommen und hat hier Ford Köln wirklich in die hohen Sphären geführt, wieder. Ne, und kam dann zum FC. Nur beim FC hatte der eben nicht klein angefangen und musste erst mal wieder lernen, wie ein Fußballverein funktioniert. Das hat er sogar noch recht gut gemacht.
Ja.
Ne?
Ja.
Also er ist ja dann Präsident vom ersten FC Köln geworden.
Ja.
Ne, aber dann kam ja Wolfgang Oberath und hat ihn weggeputscht. Aber weiß man gar nicht mehr. Ne?
Naja gut, das war ja irgendwie, so wie ich das mitbekommen habe, war ja auch Alfred Nebendumont, der öffentlich auch Druck aufgebaut hat über die Presse. Die damals hatte natürlich der Stadtanzeiger und der Express hatten nochmal eine andere Wucht als heute im Kölner
ganz
Raum.
Andere
Wucht. Und da gab es ganzseitige Anzeigen von Alfred Nebendumont, dem Herausgeber.
Wolfgang, du musst es machen.
Ja, also Entschuldigung, also mit Putsch, da gehe ich nicht unbedingt mit. Das ist, ich glaube, er ist schon dann sehr gedrängt worden.
Natürlich ist er gedrängt
worden. Also das eine kommt vielleicht
zum anderen. Aber dann muss man kurz, also alles, ich kann das jetzt nur aus der Sicht eines Heranwachsenden. Nee, ist ja alles gut, aber wir hatten ja viele erfolgreiche Fußballer und auch in den letzten Präsidien mit dabei, Wolfgang Oberth, Toni Schumacher, aber nachhaltig besser ist es ja nicht geworden in der Zeit. Das muss man ja auch festhalten.
Das ist so, ja.
Ist ja Fakt.
Ja, ja.
Und anders, natürlich müssten die vom Präsidium sich jetzt zeigen, gerade in dieser Krisenzeit, aber eigentlich sind die Du, wie viele Präsidenten kennst du aus der Bundesliga?
Ja, nicht viele. Fischer.
Wenige, ne? Eigentlich sind es ja immer nur die, die dann in der Krisenzeit gefordert werden. Aber sonst sollen die dafür sorgen, die richtigen Leute auf die richtigen Positionen zu setzen. Und da hast du ja recht. Dafür brauchst du natürlich die Sportkompetenz, um das einschätzen zu können. Oder deinen Expertenkreis, und der vielleicht auch nicht immer derselbe sein muss, weil wir haben gefühlt die Experten, die beim Geistbockheim rumlaufen, die laufen da seit 40 Jahren rum. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ist ja auch so. Ne?
Du meinst aber jetzt nicht die Kiebitze, die das gab. Nee,
aber ihr habt schon recht, das muss generell anders sortiert und aufgestellt werden. Und da habe ich jetzt auch meine Zweifel, ob das aus dem Mitgliederrat wachsen kann, wie du zum Beispiel auch recht sagst, wenn da wirklich alle auf einer Seite sind, dass da die richtigen Leute jetzt herangezogen werden können.
Also ich habe mal mit Leuten gesprochen aus dem Mitgliederrat, da hat man mir aber auch gesagt, die sind eigentlich gar nicht groß miteinander vernetzt. Diese Südkurve e.V. ist so riesig und so groß, dass sich da jetzt auch nicht jeder kennt. Also die haben jetzt nicht gemeinsam gemauschelt, sind dann sozusagen als Verschwörer angetreten, haben sich alle wählen lassen. Jetzt drehen wir den Verein auf links. So ist es dann wohl nicht gewesen.
Aber natürlich ist es angemessen an denen, die... Nein, es war mit Präsenzabstimmung und es ging doch. Also genau den Eindruck hatte ich bei der
Berichterstattung darüber. Aber man hat mir
gesagt, dass man sich gegenseitig da reingewählt hat. Den Eindruck hatte ich da schon bei dem, was ich...
In meinem einen oder anderen wird das auch so gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass alle sich da miteinander sozusagen gekungelt haben.
Aber wir reden ja über Macht. Entschuldigung.
Aber wenn dann natürlich nur Leute da sind, die wählen, also praktisch die Wählerschaft nur aus Südkurve e.V. besteht, dann ist natürlich die Chance relativ groß.
Ja, das war ja, also hatten wir eine Aufschlüsselung, wie viele davon anwesend waren und wie viele eben nicht. Das heißt, Mitglieder gibt es ja weit über 100.000, aber anwesend sind nur ganz wenige. Ja. Das ist auf Schalke exakt das gleiche Problem. Schalke ist nur 2-3 Schritte weiter als Köln. Wenn Köln sich weiter so entwickelt, wie Schalke es getan hat, ich bin ja auch echt viel unterwegs, auch auf Schalke, wenn du hinter den Kulissen da hörst, dann sagen die alle, um Gottes Willen, auch der Einfluss der Ultras auf Schalke und auf den Aufsichtsrat, der ist immens, immens. Und das ist nicht förderlich. Das ist mal Fakt. Wir reden von Macht. Wir reden von Macht und mit der musst du gut umgehen. Macht ist ja nichts Verkehrtes. Weil du hast das eben mit Wolfgang Overath gesagt. Ja. Aber ich glaube, wenn du 3 Weltmeisterschaften gespielt hast und sagen wir, den Fußball so gespielt hast wie er, dann, sagen wir, bringst du genug mit, um erstmal mit dieser Macht umgehen zu dürfen. Hm. Ich finde, Macht muss man ja auch ausfüllen mit Kompetenz. Wenn ich aber Macht habe und eigentlich nur 2-mal die Woche einen Kicker lese und eine WhatsApp-Gruppe mit Kumpels habe und das Wohl und Wehe des 1. FC Köln am Tresen diskutiere, dann ist das vielleicht ganz schön für dich persönlich, aber ich halte es für den Verein für echt falsch.
Also ich will es nicht.
Nein, das halte ich für schlecht.
Ja,
an der Stelle muss der Verein sich ändern. Sonst bleibt das so. Dann können wir uns darauf verständigen. Dann sagen wir, kommt, das ist dann unser Campingplatz. Da schlägt jeder immer Samstag für Samstag seine Heringe im Boden. Und man sieht den Fußball. Aber dann lass uns nicht denken, dass wir erfolgreich werden hier.
Ja, wir sind übrigens auch längst da angekommen. Genau das, was du gerade sagst. Du hast eben das Spiel gegen Darmstadt erwähnt. Dieses 0-2, was im Prinzip schon den Abstieg fast schon besiegelt hat. Wir hatten zwar danach noch ein paar Chancen.
Das war das Spiel.
Aber das war für mich auch das. Und da bin ich ja im Stadion gewesen, Nordkurve. Ne, ich bin da raus und hatte Tränen der Wut auch in den Augen, ne, und der Enttäuschung. Ja. Und sehe mich um mich herum, das habe ich ja schon oft erzählt, meine Leute hier, die können es schon gar nicht mehr hören, aber ich erzähle es dir nochmal, die waren am Lachen, am Feixen und so, ne, und heute Abend, wo gehen wir hin, hier noch ein Städtchen, ne, lass mal singen.
Mäßig,
ne. Und das war, ich will keinem zu nahe treten, weil es wird schon einige beschäftigt haben, aber keiner hat sich aufgeregt, keiner hat getrauert, ne. Man hat sich damit komplett arrangiert, spielen wir halt nächstes Jahr wieder zweite Liga. Allein diese Denke, die muss aus diesem Verein raus.
Du musst doch da hingehen.
Und die muss den Verein holen.
Ja,
und das ist halt der Punkt, ne? Und dass sich Leute schon teilweise gar nicht mehr aufregen, nicht mehr ärgern oder das so lapidar hinnehmen. Ja. Das hat mich total schockiert.
Ja, kann ich total verstehen. Schockiert. Bin ich in deinem Team? Ja.
Also das muss aufhören. Aber ja, scheinbar ist man sich selbst genug. Das ist so generell ein Kölner Problem, was ich manchmal so ein bisschen bemängele. Aber eben jetzt hier in die allgemeine Jammerecke verfallen. Du hast, glaube ich, Fragen mitgebracht, ne? Von unserem.
Ach, ja, jetzt schon.
Ja, so langsam aber sicher. Wir wollen ja gleich auch noch, du hast euch da noch ein schönes Angebot gleich für uns, ne?
Oh ja.
Ja,
und, ja.
Da habe ich noch einen nächsten Tisch, haue ich hier raus.
Mir ist auch eine Frage direkt eingefallen dazu, aber da kommen wir gleich zu.
Das machen wir dann, wenn wir die Fragen beantwortet haben, ne? Weil die werden wahrscheinlich alle an dich gehen, oder?
Jetzt geht alle explizit allgemein, an dich, bitte. Auf jeden Fall.
Ich muss die beantworten, die Frage.
Ja, die muss jetzt beantworten.
Keine Ahnung, was da gesagt
hat. Das ist eine Quizfrage. Und wenn du nicht richtig beantwortest, darfst du nicht weg.
Nee, ernsthaft.
Ich hätte nun mal eine Frage an euren tollen Gast. Wie schafft ihr es immer sehr neutral, auch über den FC zu berichten, obwohl er doch so, glaube ich, auch FC-Fan durch und durch ist?
Das hat er ja bewiesen.
Ansonsten hilft, glaube ich, für Paderborn nur hoffen und beten.
Wie schaffst du es, so neutral zu bleiben?
Ja, das bleibe ich wirklich. Also wenn ich bei WDR 2...
Dann hast du den Anzug an.
Nein, ernsthaft. Das ist so, als ich anfing, muss ich sagen, da habe ich Sendungen sonntags moderiert. Und vielleicht hat mich das abgehärtet. Die begann um 18 Uhr, Köln spielte immer sonntags, warum auch immer, in meinen ersten Sendungen, um 17.30 Uhr. Und mit Sendebeginn lagen die schon 0-2 oder 0-3 hinten. Mhm. Und ich konnte ganz entspannt in die Sendung reingehen, weil ich wusste, wird eh nichts mehr. Und dann konnte ich nicht. Also das war wirklich so. Nein, das ist ja klar, dass... Das ist kein Problem. Das darf kein Problem sein.
Ja, ich meine, du hast auch eine Verantwortung. Du hast die Hörer, die sind ja überall. Ich meine, der WDR strahlt aus von im Prinzip deutschlandweit, kannst du sagen. Also, und das, und da kannst du nicht hingehen und dann, also das macht
man. Aber ich glaube auch, ich arbeite da jetzt seit 23 Jahren, mache ich Tore, Punkte, Meisterschaft oder Liga Live, wie auch immer. Ist ja wirklich so ein Bundesliga-Radio-Klassiker und ehrlich gesagt, unsere Quoten sind ziemlich geil, weil die Leute, keine Ahnung, ob es an den 1000 Abos liegt, die man haben muss, unsere Quoten sind echt super und die Leute denken so, ach, das ist irgendwie so Fußball, wie ich ihn noch geil finde. Mhm. Mir schreibt aber auch keiner vor, wie ich da zu moderieren habe. Ich muss nicht alles geil finden. Wenn Wolfsburg gegen Leipzig spielt, dann kann es sein, dass am Samstagnachmittag auch gesagt wird, es gibt Menschen, die behaupten, das sei die schwarze Messe des Fußballs. Und die Leute da draußen haben ein ganz feines Gespür von, ja, das ist einer, der redet so, wie wir sind. Mhm. Und das ist mir total wichtig, dass es ein glaubwürdiges Ding ist, dass es eine Art Katalysator in diesem Business ist. Weil die anderen, die wahnsinnig viel Geld für ihre Abos ausgeben. Die müssen natürlich aus jedem Spiel eine Mundlampe machen. Da ist dann aber Hoffenheim gegen Heidenheim. Ey, Hoffenheim-Heidenheim ist Hoffenheim-Heidenheim. Und nicht irgendwie, boah, ich kann natürlich drauf gucken und sagen, boah, der Schmidt, den finde ich geil und so einzelne. Aber in der globalen Betrachtung ist das natürlich ein Krümelspiel.
Ja,
und ich darf das dann auch so sagen. Mhm. Und ich glaube, diese Rolle habe ich schon, als ich bügel nicht alles weg, aber es darf keine Rolle spielen, dass ich in Köln geboren bin und der FC mir am Herzen liegt. Das verzeihen die Menschen nicht. Das ist klar und das zu Recht. Da muss ich neutral sein, aber ich muss nicht alles toll finden. Auf keinen Fall.
Okay. Ich denke, die Frage ist ausgiebig beantwortet und danke dafür. Du hast sicher noch mehr.
Suche 2 Karten für meine Tochter und mich, das für das Spiel am Ostersonntag gegen Münster. Könnt ihr helfen?
Leider nicht.
Wird schwierig, Aber trotzdem nett, dass er gefragt.
Aber da geht noch weiter, das ist noch ein netter Aspekt. Erstmal zum Thema DFB. Was ging euch durch den Kopf, als Bissek eingewechselt wurde? Da hatten wir so ein bisschen thematisiert, beziehungsweise...
Das ist wieder so ein eigenes Thema, da können wir jetzt wieder, so viel Zeit haben wir nicht mehr. FC-Jugendspieler, die anderswo groß werden halt. Ne? Also einerseits ist man stolz, andererseits, warum ist er nicht bei uns? Ne?
Nenn es doch ruhig Phantomschmerz.
Ja, ach, danke, schönes Wort, wunderbar, danke, damit ist eigentlich alles gesagt. Phantomschmerz. Danke.
Ich hatte im Zuge dessen mit dem Stefan Rutenbeck gesprochen, noch letzte Woche, und der... Klar sagt das auch aus Vereinsbrille, aber hat auch gesagt, in der Zeit, wo er beim FC war, war er auch einfach noch nicht so weit.
Das stimmt
auch. Und man muss halt auch sagen, es war ein recht langer Weg, bis er sich da wirklich durchgesetzt hat. Also bis Bundesliga-Debüt bis jetzt waren es bei dem 7 Jahre, muss man sich mal überlegen.
Ja, ja. Ist schon weiter
24.
Weg. Aber also da gibt es andere Beispiele, also so, dass ein Lemperle jetzt geht, das hätte man niemals zulassen dürfen. Der hätte ich auch nie ausgeliehen, er hätte damals schon beim FC eine gute Rolle spielen können, haben viele damals auch gesagt, die das Training beobachtet haben. Aber warum?
Du musst jetzt den Rondit schön trinken.
Also ich habe noch Wasser.
Okay, brechen wir mal einen Lanz für Rondit, besser als Tickets finde ich ihn schon.
Ich habe also, bewiesen, dass er jemanden ausspielen kann.
Ich glaube, er ist nicht schneller. Da gebe ich dir recht. Ich glaube aber, er kann am Ball ein bisschen mehr und er hat schon einen gewissen Riecher. Ich weiß halt nicht, ob das auf dem Niveau reicht.
Okay.
Vielleicht brauchen wir noch ein paar Spiele. Aber
also es, nein, ist in Ordnung.
Ja, ich bin schon schön getrunken, aber erzähl weiter.
Weil wir eben auch Thema Stuttgart hatten, finde ich das jetzt gar nicht so uninteressant, was er noch schreibt, also der Kartensucher.
Ja.
Wäre Mislintat als Geschäftsführer Sport und starker Mann mit einem Team, um die Lösung im Keller endlich abzulösen. Mislintat hat Topspieler für kleines Geld geholt und Materazzo hat sie besser gemacht. Beispiele Endo, Ito, Anton, Mavropanos für hohe Millionensummen verkauft, Karasor und Führich, Marktwerte gesteigert. Und Sonnenkönig Werle lässt sich jetzt dafür feiern. Aber so als generelle Personalien, Mislintat wäre jetzt frei. Ich hätte dann ehrlicherweise meine Bedenken, fange ich jetzt mal an, weil also, in der Rolle als Sportgeschäftsführer ist er, also Ajax Amsterdam war, glaube ich, eine sehr komische Station, so ein bisschen wie bei Schulz in Basel. Nach einem Monat oder so war es schon wieder vorbei. In
Stuttgart war er.
In Stuttgart war er halt auch. Klar, da hat man danach gesehen, was für Spiele er geholt hat. Das kann er. Allerdings war er da auch nicht allzu lange in dieser Führungsrolle. Und in Dortmund hat er sich ja jetzt innerhalb von einem halben Jahr auch mit sehr vielen verscherzt in einer anderen Rolle, weil er, glaube ich, auch nicht Leute neben sich zulässt und duldet. Mhm. Also wenn, dann wäre das natürlich ein Ersatz für Christian Keller und kein Zusatz.
Aber vielleicht wäre das ja auch die Frage, warum haben die Dortmunder den Fehler gemacht, sozusagen also Kehl und ihn, zwei Alpha-Tiere, da in so ein kleines Gehege zu holen. Mhm. Hat man das nicht irgendwie, also hätte man das nicht sehen.
Das war eigentlich was absehbar.
Er hat ja seine Tuchel-Historie seiner Zeit, als er dann in Dortmund weg ist. Ich meine, da bist du ja noch viel enger drin, aber das alles bei ihm abzuladen, dass er, was da mitschwingt, ist ja, dass es vielleicht menschlich ein bisschen schwierig sein kann. Mhm. Aber ja, kann man das so wirklich beurteilen oder ihn dann richten und sagen, der kann das nicht? Wenn das die Frage ist, wenn er die Bühne wirklich frei hat, ne? Ob nicht das eine sehr interessante Personalie
also allein
wäre.
Das, allein
also ins das, Risiko zu gehen, finde ich erstmal nicht verkehrt.
Und allein das, was er jetzt gezeigt hat, was er für Leute geholt hat, auch in der ganzen Dortmunder Zeit plus Stuttgart, also plus dieses auch Emotionale, als er in Stuttgart war, an der Seitenlinie mit seinem ballenden Haar, und auch teilweise rumsprang wie so ein... Also das wäre schon so einer, mit dem man sich hier identifizieren könnte.
Also ich
voller Überzeugung.
Der wird der FC nicht holen, der ist viel zu kompetent. Also nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ich habe die Frage ja vor ein paar Wochen, da war Thomas Wagner ja auch gestellt, und der von wegen der kleine FC, der zweite Liga, kriegt doch keinen Sven Mislintat, ne, und sonst was. Ja gut, aber versuchen musste. Wir haben damals auch Schmadtke bekommen, wo du auch nicht dachtest, dass du den vielleicht kriegen kannst. Und wir haben ihn. Also wenn man den kriegen kann, würde ich sofort versuchen, weil Kompetenz, weil genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, die brauchst du hier dringend. Und er ist hier auf dem Trockenen, ne? Er wäre der Einzige, also zumindest außerhalb der Jugendabteilung. Ja. Also unsere Jugendabteilung ist super. Mhm. Aber was da im Profibereich angeht, ich glaube, da wäre er herzlich willkommen. Ich glaube, auch ein Thomas Kessler würde sich dann noch weiter zurücksetzen, als er es vielleicht eh schon besser tun würde.
Oh, apropos Thomas Kessler, ich lese ja das vor, was die Leute fragen, leider. Hallo, meine Frage zum FC lautet: Was macht Thomas Kessler eigentlich beruflich? Grüße vorab. Danke vorab und beste Grüße.
Ich mache es ganz kurz. Ich mag ihn unheimlich gerne als Typ, aber seine Rolle weiß ich bis heute nicht, was er macht. Sven?
Das kann ich nichts zu sagen. Mhm. Ernsthaft, völlig neutrale Antwort. Kann ich nichts zu sagen.
Kann aber auch keine andere
Antwort. Ja, ich glaube, um das klar zu machen, das ist eine der rätselhaftesten Personalien generell. Weiter.
Wie willst du jetzt verfahren? Willst du noch was zu den Damen sagen, die eben angeklungen waren?
Ja, wir sollten so freundlich sein und auch diese Namen wenigstens mal verlesen. Aber wahrscheinlich kennt sie keiner. Ne? Also das sind die Namen, die im Vorstand gefallen sind. Das ist Dr. Marie-Christine Frank, Kommunikationsexpertin, und vor allem laut Bild-Zeitung ganz klar Dr. Nicole Grünewald, die angeblich die Top-Kandidatin sitzt, schon angesprochen wurde, die schon im Beirat sitzt, eine hohe Wirtschaftskompetenz
von der IHK, ne?
mitbringt, und ein riesiges Netzwerk. Mhm. Also gut, ich sag mal, schaden kann es nicht. Wäre denn für dich sowas denkbar, ich sag mal, einen Wirtschaftsexperten, einen aus dem Sport und der dritte, was weiß ich,
Karneval. Wir hatten ja unter Spinner das Setting mit Toni Schumacher und
Ritterbach.
Und das war ja im
Prinzip. Der Start war super.
So. Die haben übrigens die Satzung, die wir jetzt haben, in die Wege gebracht. Ne? Die haben ja das mit dem Mitgliederbeirat und so. Mhm. In der Zeit, am Ende sind sie ja dann, Opfer ihrer eigenen Struktur geworden. Ja. das ist normalerweise ist das ja so dieses Idealtypische, wie du das so aufbaust, klar. Mhm. Das wäre so ein Ding.
Ja. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wir können natürlich jetzt diese Damen nicht bewerten, also von ihrer Kompetenz. Ich meine, die werden was können. Ja, ich weiß. Die werden was können, ansonsten wären sie ja nicht dahin gekommen, wo sie jetzt sind. Aber sie sollen sich vorstellen, sollen sich präsentieren und dann haben wir ja alle die Entscheidung.
Das sind ja erstmal nur Namen.
Das sind Namen, ja, mehr nicht. Mhm. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Hast du noch Fragen? Ansonsten müssen wir noch
Sache... Ich will nicht ungemütlich sein. Ja, ich muss nämlich gleich noch nach... Ich habe ja von Podcast zu Podcast, einfach Fußball. Das ist mein Fußballbiografie-Podcast.
Ja.
Und da sage ich euch mal, was heute auf der Uhr steht. Ich fahre nämlich jetzt von hier aus Hürth nach Bochum an die Geschäftsstelle und spreche mit Dieter Hecking. Was für ein geiler Typ. Mhm. Also wir hatten ja mit Trainern, die Rettung können. Ne? Ist ja geil, was in Bochum da gerade abgeht mit ihm.
Ja.
Mit dem spreche ich und danach geht es zu Mitch Kniat. Euskirchner Junge, der kommt ja hier aus der Kante.
Der kommt aus der Ecke, ja.
Er war aber eher dann Richtung Alemannia.
Ja,
ne?
Ja.
Hat Alemannia Mariadorf erst gespielt und dann rüber zu Alemannia Aachen. Da spreche ich mit dem noch. Also heute mache ich die große NRW-Tour für zwei Podcast-Folgen. Deswegen, ich würde super gerne bleiben, komme auch gerne wieder, aber ich muss gleich auf die Bahn.
Kein Problem, aber du hast noch deine Frage, die du loswerden
möchtest. Ja, Leute, also die ihr das hier hört. Ich habe das große Vergnügen mit Kölner Gloria. Was für ein geiles Theater. Super. Kennt ihr das Gloria?
Ja, war ja. Schon
ein paar Mal. Mega. Ich bin da schon, glaub 9-mal aufgetreten und so. Und jetzt habe ich Pistors Fußball Quiz Club. Hm. Habe ich im Tanzbrunnen im November gespielt. Das war die Premiere.
Ja.
Und jetzt mache ich das im Kölner Gloria. Was ist das? Das ist im Prinzip wie so ein Rudelquiz. Du kommst mit deinen Kumpels und dann spielen alle mit. Ich stelle Fragen und alle können über ihr Handy Fragen beantworten. Und es gilt an dem Abend über mehrere Quizrunden. Wir spielen da auch mit dem Weltverbandsvorsitzenden vom Schnick, Schnack, Schnuck. Ja? Spielen eine Schnick, Schnack, Schnuck-Runde. Also ist ja ein bisschen kneipenmäßig, ja?
Weltverband.
Ja, ist so. Der ist jetzt der Chef überhaupt.
Ist das jetzt ein Witz oder?
Nein,
das
ist ernsthaft.
Ich glaube nicht.
Wir spielen Ausscheidungsrunden. Also erstmal nur Fußballfragen, aber dann der Weg ins Finale führt nur über Schnick, Schnack, Schnuck. Da muss also das Team, das dann gewonnen hat.
Zählt
der
Brunnen oder nicht?
Brunnen zählt. Und letztes Mal war aber dann Peter Neurohrer am Stand. Das war so geil. Da stand Peter Neurohrer. Ich habe auch einen Promi-Tisch. Peter Neurohrer vorne beim Schnick, Schnack, Schnuck. Was macht Peter? Auf einmal macht er ein Zeichen, das es gar nicht gab, sondern macht so die Finger nach oben. Ich so, Peter, was ist mit dir los?
Boah, ja. Fingerzeichen.
Nee, er sagte, das ist Atompilz. Also,
schlägt alles.
Riesenspaß. Pistors Fußball Quizclub. 2.5. Es gibt natürlich noch Tickets, sonst würde ich das hier nicht so gerne sagen. Kommt einfach vorbei. Fässchen auf den Tisch. Fußballfragen, Musik gibt's auch. Großer Spaß, würde ich sagen.
Super
und
Sache.
Ich hau hier bei euch im Podcast einen Tisch raus. Also wer jetzt,
gehört, ja?
Wer sich hier meldet, wir losen dann aus, ne, bekommt einen Vierer-Tisch für seine Kumpels. Also ne, vier können dann reinkommen und kommen in meinen Quizclub.
Ich zweiten flutet Gloria. Unsere Netzwerke, so. Haut uns zu mit Anfragen.
Ja, so, ich würde sagen, wir stellen eine Frage und unter denen losen wir raus. Ich sage, die Frage lautet, wer war der erste Bundesliga-Torschützenkönig des 1. FC Köln?
Oh, das ist eine super Frage.
Sehr schöne Frage.
Habe ich mir eben ausgedacht.
Ich glaube, ich weiß es nachts aber nicht, weil, ne, bitte bleib mit her.
Ihr könnt sowohl bei YouTube drunter schreiben, als auch bei Instagram.
Ja. Weil der vor allem Kopfball stark. Ja, nach dem Kopfball, oder?
Ja, ich meine ja.
Ja, aber ne?
Auch.
Und hat er ein symbiotisches Verhältnis gehabt zu seinem Flankengeber?
Ich glaube, du meinst einen anderen.
Den Konopka? Du meinst,
ich glaube, der war früher? Vorher schon einen in den 60ern. So viel habe ich.
Ich meine auch einen anderen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine es
noch nicht. Das ist eine geile Frage. Also, wer war der erste Bundesliga-Torschützenkönig des 1. FC Köln?
Ja.
Wenn die Frage richtig
ist. Man kann ja schon mal sagen, so viel darf es nicht. Aber
27 Tore, so viel verrate ich.
Und da gibt es einen Vierer-Tisch für meinen Quizclub am 2.5. im Kölner Gloria und alle anderen können sowieso kommen. Googelt man, findet man, egal wo man Tickets kaufen kann.
Ja, also haut rein, verbessert
Tipp, es nicht. Tippen muss noch.
Tippen gegen Paderborn.
Ach du Scheiße.
Das kommt natürlich nicht raus. Du kannst auch mal so ein Fass Kölsch gewinnen.
Nein, wisst ihr was?
Wir haben schon getippt, du darfst allein tippen heute.
Ja, ich tippe jetzt. Ich sage euch auch, warum ich so tippe. Ich bin so schlecht, dass es immer anders kommt, als ich tippe. So schlecht bin ich zurzeit. Ne? Ich war letztens in Niel. Beim Metzger. Und dann tuschelt der eine zum anderen und sagt, weißt du, wer das ist, der Inge?
Ja. Das ist der Pistor.
Nee. Das ist die Tippwurst. So weit ist es schon gekommen, weißt du? So,
das so ist Hühnchen, der Code, ja.
Ich laufe als Hühnchen durch, durch Köln.
Konntest du die beim Metzger auch kaufen dann?
Eine Tippwurst.
Herrlich.
Also, ich glaube, nein.
Tippen musst du noch, dann...
Ich bin so langweilig, Leute. Ich sag
aber kannst du ernsthaft gegen den FC tippen?
Ja, natürlich kann ich. Muss ich ja. Und das alles andere bin ich auch nicht. Ja. Nein, ich sag 1-1.
1-1. Ja. Ist notiert. Also wir haben es ja auch Band, Gott sei Dank. Ich habe jetzt gerade keinen Stift, aber das können wir uns merken. Doch kein schwerer Tipp. Sven, ich habe dir zu danken. Es war eine Riesenfreude und du darfst großer gerne Spaß. Wiederkommen. Du hast dich auf jeden Fall schon weiter qualifiziert. Vor allem, wenn du solche Sachen hier raushaust. Wunderbar.
Ja.
Auch dir habe ich natürlich wie immer zu danken, auch wenn du heute teilweise mal ein bisschen Nostalgie ertragen musst von den alten.
Ist das nostalgisch? Sind wir so alt oder was?
Ja, wir sind, sagen wir mal, schon etwas länger jung.
Ah, okay. Ja, genau. So nämlich. Ja,
gib mir nochmal das Hektorbuch, weil das würde ich gerne heute mal auch verschenken an dich.
Ach,
das
wie
ist
schön.
Hat ein junger Autor geschrieben. Naja, okay. Na, auf jeden Fall.
Ja, perfekt.
Ich wünsche dir viel Spaß damit. Wenn du es noch nicht hast, dann.
Nee, habe ich nicht.
Hat es definitiv gefehlt.
Was für ein netter Typ, Jonas.
Ja, ja, also ich hab natürlich umsonst für ihn geschrieben.
Ja, ja.
Also von daher schön. Ist deine ganze Karriere minutiös aufgelöst. Du kannst wirklich alles
machen. Total schön. Vielen Dank.
Damit sind wir für heute fertig. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Da geht's wieder weiter. Mario, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.
Ciao, ciao.
Sven, einmal noch hier und hier und dann da. So.
Das waren die FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln mit Ralf Friedrichs, Julian Bitzel und exklusiven Gästen. Demnächst wieder auf allen Kanälen.